Einen schönen guten Morgen. Heute ist Freitag, der 30. April und Kirsten Liese meldet sich mit einem weiteren Podcast mit Kommentaren zum aktuellen Geschehen aus der Kultur aus einem heute etwas bewölkten Berlin. In den vergangenen Tagen und Wochen hat sich sehr, sehr viel ereignet. Ich fange an mit einem ganz kleinen, kurzen Nachruf auf die wunderbare Sängerin Christa Ludwig, die im Alter von 93 Jahren gestorben ist, am 24. April. Und ja, die Nachricht hat mich sehr, sehr traurig gemacht, denn ich hatte mehrere persönliche Begegnungen mit ihr, unter anderem bei einem zweistündigen, von mir moderierten Künstlergespräch, einem öffentlichen in der Deutschen Oper Berlin vor vielen Jahren. Und dann einmal anlässlich ihres 80. Geburtstags trafen wir uns für eine Sendung beim ORF in Wien. Und zuletzt sah ich sie vor 3 Jahren anlässlich ihres 90. Geburtstags. Und da durfte ich auch einmal zu ihr nach Hause, nach Klosterneuburg bei Wien. Habe gesehen, wie sie da gewohnt hat, in einer sehr schönen kleinen Villa, die sie von ihrem Sohn übernommen hatte, mit einem sehr schönen Gärtchen. Und wir entdeckten unsere gegenseitige Tierliebe und ja, ich musste nicht mehr bei ihrem Künstlerleben bei Null anfangen, denn wir hatten ja schon viele Aufnahmen vorher gemacht, aber wir haben noch so ein paar Dinge nachgetragen und ich merkte, dass sie noch unglaublich vital war und ihren Humor nicht verloren hatte und noch viel zu erzählen hatte, denn in so einem reichen Künstlerleben, wie sie es hatte, da gibt es natürlich sehr viele verschiedene Kapitel, über die man reden kann, also natürlich über ihre eigene Arbeit, über ihre Stimme, über ihre Dirigenten, über die Regisseure, mit denen sie gerne zusammenarbeitete, über ihre Ehe mit Walter Berry, über die Zeit nach Kriegsende in Wien, wo sie zu dem legendären Wiener Mozart-Ensemble dazustieß an der Wiener Staatsoper, über ihre Auftritte in Berlin und so weiter und so weiter. Also Christa Ludwig war wirklich eine ganz wunderbare, fantastische Sängerin, eine der größten unserer Zeit, das kann man wohl mit Fug und Recht sagen. Und sie war eben nicht nur eine Mezzosopranistin, sondern sie zählte zu den wenigen Sängerinnen ihres Faches, die tatsächlich in der Lage waren, die Grenzüberschreitungen ins Sopranfach höchst anständig zu bewältigen. Das kann ja nicht jede und jeder. Es verschwimmen manchmal heute die Fachgrenzen auch bei anderen Sänger und Sängerinnen, die dann einfach denken, naja, je nachdem, was zu ihr passt, das können sie mal eben so singen. Jeder und jede kann das nicht. Christa Ludwig konnte das. Das war ihr ganz großer Wunsch. Einmal Fidelio singen und dann sterben war ihre Devise. Und sie war tatsächlich für mich eine der besten Leonoren, die es gab. Hat sie fantastisch gesungen mit großer, großer Stimme, auch wenn sie selbst sagt, es sei ihr Sorgenkind gewesen, weil es natürlich schon ziemlich hoch raufgeht. Genauso fantastisch sang sie die Marschallin im Rosenkavalier, die Färberin in der Frau ohne Schatten. Und auch noch einige andere Sopranpartien. Die Isolde wollte sie auch gerne singen, hat sie dann Abstand von genommen, aber den Liebestod, mild und leise, wie er lächelt, sang sie doch dann ganz bezaubernd schön. Ja, was ist sonst noch so passiert? Für großes Aufsehen sorgte natürlich die Kampagne Alles dicht machen von 53 Schauspielern, an denen so prominente Künstler und Künstlerinnen beteiligt waren, wie Jan-Josef Liefers, Ulrich Tukur, Heike Makatsch, Ulrike Volkerts, Richie Müller oder Merit Becker. Und ich hatte mir die Videos angesehen. Ich muss sagen, ich fand viele darunter sehr clever, sehr witzig, es war ja auch Satire, gut gemeint. Und ich kann ganz schlecht nachvollziehen, wie man sich eigentlich über diese Videoclips aufregen kann, rein inhaltlich gesehen. Dass die also pietätlos wären, kann ich nicht finden. Denn es geht ja eher darum, was die Corona-Maßnahmen, die hier in der Kritik standen, eben mit Menschen machen, wenn die eingesperrt sind, dass das zum Teil eben auch sehr unmenschlich ist. Und in der Übertreibung kann man das dann oftmals eben darstellen, beziehungsweise Sarkasmus ist ja eigentlich ein tolles Sarkasmus und Ironie sind ja wunderbare Mittel, um eben Dinge zu entlarven. Was geschah war, dass die Resonanz in negativer Weise, die auf diese Kampagne folgte, so hohe Wellen schlug in Form eines Shitstorms gegen die Schauspieler, dass dann, was vielleicht auch gar nicht sehr verwundert, sehr viele sehr schnell zurückruderten. Ich muss sagen, ich begegne diesen Schauspielern durchaus mit einigem Verständnis, denn wenn man Morddrohungen kriegt oder Angst haben muss, seine Arbeit zu verlieren, nie wieder beschäftigt zu werden in einem Tatort, ja, da kann ich mir schon vorstellen, dass das einen dann doch erstmal erschlägt. Zumal, wenn ich davon ausgehen muss, dass Schauspieler und Schauspielerinnen überhaupt Künstler manchmal nicht so ganz klar ist, was sie eigentlich sagen, oder nicht ganz bewusst ist, was sie eigentlich sagen, was ich selber auch erfahren habe, als ich mehrfach in meinem Leben Schauspieler und auch andere Künstler, Sänger, Dirigenten interviewt habe, was die mir manchmal gesagt haben und dann hinterher nicht mehr für möglich hielten, dass sie es gesagt haben, dann nämlich als sie das Interview abnehmen sollten. Da gab es dann ganz große Überraschungen. Darauf komme ich gleich nochmal. Aber zunächst möchte ich über einen ganz, ganz aufrechten Mann sprechen, der mich sehr überrascht hat, nämlich den Regisseur Dietrich Brüggemann, der auch als Regisseur wohl diese Clips angeregt hat, mitinitiiert hat und der in einem NTV-Interview dazu Stellung nimmt und sich nicht distanziert davon. Unter der Überschrift, wir unterwerfen uns absurden Regeln. Mich hat das wirklich sehr erstaunt, muss ich sagen, weil die Filme, die ich bislang als Filmjournalistin gesehen habe von Dietrich Brüggemann, haben mich, ohne dass ich jetzt da ins Detail gehen will, ich kann mich auch an die Titel zum Teil nicht mehr erinnern, ich weiß nur, dass sie mir künstlerisch nicht besonders gefallen hatten, aber das Rückgrat, das dieser Mann jetzt zeigt und den ungeheuerlichen Mut, wie er sich hier präsentiert in dem NTV-Interview, das finde ich doch bemerkenswert. Und da möchte ich ihn mal ganz kurz zitieren, was er da nämlich sagt, auf die Frage von NTV. Fühlen Sie sich momentan von aller Welt missverstanden? Sagt Dietrich Brüggemann, die Aktion wurde tatsächlich missverstanden, aber ich persönlich fühle mich nicht missverstanden. Ich habe damit gerechnet, dass sie missverstanden wird. Vielleicht ist es auch notwendig. Unser Land ist momentan so zwiegespalten, dass die Aktion von einem Teil der Leute überhaupt nicht verstanden werden kann. Sie fühlen sich davon ungeheuer vor den Kopf gestoßen, ins Gesicht geschlagen und so weiter. Es ist für sie unbegreiflich, wie man sowas machen kann. Wir leben in zwei völlig voneinander getrennten Sphären in diesem Land. Und der andere Teil hat uns sehr, sehr gut verstanden. Die E-Mail-Adresse der Seite wird überschüttet mit Nachrichten. 98% davon sagen Danke. Die andere Seite kennen Sie ja. Ich finde das sehr bemerkenswert, dass Dietrich Brüggemann das sagt, weil er deutet damit auch an und eine Tendenz an, die ich auch unterschreiben würde, dass ganz egal, von wem eigentlich diese Aktion oder diese Kampagne gesteuert wurde, ob da möglicherweise sogar Politiker hinterstanden, die die Absicht verfolgten, vielleicht über diese Kampagne, ja, diese Rückzieher zu provozieren und damit quasi auch nochmal auf einer anderen Ebene die Meinungsfreiheit zu attackieren, dass trotz alledem diese Kampagne doch irgendwie auch was Positives bewirkt hat, dass nämlich sehr viel darüber jetzt gesprochen wird. Und ich möchte noch Zitate bringen aus diesem Interview, was ich wirklich sehr, sehr mutig finde von dem Dietrich Brüggemann. Da sagt er nämlich erstmal, es sind zu einem Drittel Promis, zu einem Drittel Leute, die zwar noch arbeiten, die aber keine Stars sind und zu einem Drittel Schauspieler, die kein Schwein kennt, die noch am Anfang stehen. Die meisten von ihnen kommen gerade so durch. Und was ist darin sauer aufgestoßen? Was machen die Personen denn? Das muss ja erstmal dekodiert werden. Kritik an den Maßnahmen? Zu welchem Zweck? Was machen diese Videos überhaupt? Das muss man erstmal analysieren. Was wird durch den Kakao gezogen? Das ist eine komplexe Sache. Ein Beispiel. Wenn eine Schauspielerin sagt, ich bin zu Hause, kann ich mir leisten, denn es gibt ja viele Leute, die mir Sachen bringen. Die krempeln die Ärmel hoch, damit ich hier sitzen und mich schützen kann. Nicht gut finde ich, wenn diese Leute dann am Wochenende rausgehen aus ihren kleinen dunklen Wohnungen und in den Parks sitzen. Davon mache ich dann Fotos und sage, dass ich die egoistisch finde. Was wird hier kritisiert? Ich möchte in diesem Kontext aber noch etwas anderes, einen anderen Gedanken einbringen, den ich nun einbringen kann, weil ich im Laufe meiner langjährigen kulturjournalistischen Tätigkeit eben sehr, sehr viele ganz berühmte Künstler und Künstlerinnen interviewt habe. Und quer durch sehr viele Kategorien, also ich habe sehr viele Sänger und Sängerinnen getroffen, Dirigenten, sehr berühmte Regisseure und aber eben auch Schauspieler und Filmregisseure. Und ich kann nur sagen, dass mir dabei aufgefallen ist, dass sich Künstler nicht immer ganz klar reflektierend bewusst sind, was sie eigentlich gegenüber einem Journalisten so von sich geben. Und dass ihnen das dann hinterher aufstößt, wenn sie dann den Text zum Beispiel vorgelegt bekommen zum Autorisieren, dann auf einmal überhaupt nicht mehr die Welt verstehen und offenbar sich selber gar nicht klar gemacht haben, was sie mir als Journalistin eigentlich gesagt haben. Ich will dazu zwei kleine Beispiele skizzieren, die vielleicht ganz interessant erscheinen. In einem Fall war es ein ganz, ganz berühmter Sänger, ein Bassist. Und dieser Sänger war irgendwie, hatte der eine frustrierte Zeit. Ich kam mir so vor, als wäre ich genau das geeignete Ventil, das der in dem Moment, wo wir uns trafen, bei mir unglaublich abließ. Er hat also mir seinen ganzen Frust entgegengeschleudert, was dazu führte, dass er auch über ganz andere, berühmte, namhafte Kollegen und Kolleginnen hergezogen ist. Über Dirigenten, über internationale Festspiele, ich weiß nicht was alles. Also es war wirklich atemberaubend. Ich habe diesen Mann eigentlich, glaube ich, fast unglaubwürdig angeguckt, weil ich gedacht habe, weiß der eigentlich, was er mir da gerade alles sagt? Naja, kurzum, also ich habe dann hinterher, weil manchmal muss man die Leute ja auch vor sich selbst schützen, ich habe dann hinterher schon aus dem Interview ganz, ganz viel rausgefiltert, wo ich dachte, also das wird er sowieso auch gar nicht lesen wollen und das werden wir mal besser nicht veröffentlichen, obwohl es andererseits natürlich immer schade ist. Warum lesen wir in den Zeitungen oftmals so viele langweilige Interviews? Weil die Interviews immer autorisiert sind und weil ja eben die eigentlich interessanten Dinge oftmals rausfliegen, weil die Leute dann nicht die Courage haben oder aber eben den massiven Druck von oben kriegen, dass sie sich das nicht trauen können, dann zu sagen. Also jedenfalls war es so, ich hatte dann schon so die Spitzen rausgefiltert aus diesen sehr brisanten Äußerungen dieses Herrn und bekam am Ende von seiner Agentur ein Interview zurück. Ich muss dazu sagen, das war ein Interview, das war angedacht für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Also schon eine Zeitung vor 7, 8 Jahren, wo auch noch ein gewisser Anspruch dahinter stand. Oder zumindest für mich. Also ich wollte da jetzt nicht irgendwie was Langweiliges veröffentlichen, sondern sollte schon ein interessantes Interview sein. Und was ich zurückbekam, war dann so, dass nichts von dem, was er gesagt hatte, dieser Bassist, stand da noch drin. Da wurden dann andere völlig uninteressante Sätze reingeflochten, die völlig aussagelos waren und unerheblich und uninteressant. Und von dem, was er eigentlich gesagt hatte, was ich auf meinem Band hatte, war da so gut wie gar nichts mehr. Das ging natürlich auch nicht. Und was war am Ende? Am Ende habe ich entschieden, dieses langweilige Interview nicht zu veröffentlichen. Ich habe dann natürlich auch kein Geld bekommen. Niemand hatte am Ende was davon. Der Sänger nicht, der seine Zeit für ein Interview aufgebracht hat, was nicht erschienen ist. Ich nicht, die ein Interview zurückbekommen hat, was niemanden interessiert. Und die Agentin nicht, die sich hingesetzt hat und irgendwie was zusammengestoppelt hat. Warum erzähle ich das? Weil es einen Hinweis gibt, wenn man sich darüber Gedanken macht, wie kann das sein, was ist mit den Schauspielern los, die jetzt die Corona-Maßnahmen kritisiert haben in der Alles-Dichtmachen-Kampagne. Wo nun viele überlegen, ja, wussten die eigentlich vorher, was sie machen oder war das eine abgekartete Sache oder waren die extrem mutig oder haben die nicht mit den Reaktionen gerechnet oder war das alles schon so abgestimmt und einkalkuliert. Ich kann nur sagen, nach meinen Erfahrungen kann ich es nicht ausschließen, sagen wir es mal so, dass vielleicht wirklich zumindest der eine oder andere sich in dem Moment hat hinreißen lassen, etwas zu machen aus voller Überzeugung und hinterher auf einmal entweder kalte Füße bekommen hat oder mit der Reaktion nicht gerechnet hat oder aber auch sich nicht klar war, welche Konsequenzen dieser mutige Einsatz vielleicht haben könnte. Und damit komme ich zu meinem letzten heutigen Thema, nämlich den Öffnungen und Lockerungen in unseren europäischen Nachbarländern. Die Epoch Times titelte vor kurzem, das Ausland macht auf, Deutschland sperrt ab. Das ist vielleicht etwas übertrieben, aber ein bisschen in die Richtung geht wohl die Entwicklung. Also in Wien wollen die Wiener Staatsoper und der Wiener Musikverein ab 19. Mai wieder aufmachen. Unter anderem kündigt der Wiener Musikverein einen Beethoven-Zyklus mit Daniel Barenboim an, der sämtliche Beethoven-Sonaten spielen will und soll. Die Wiener Staatsoper hat auch schon ihr Programm bekannt gegeben. Auch die Salzburger Pfingstfestspiele unter Cecilia Bartolis künstlerischer Leitung wollen stattfinden und geben sich sehr optimistisch nach den Öffnungsperspektiven in Österreich. Ja, und was man auch in anderen Ländern hört, auch in der Schweiz, hört man, dass zum Beispiel schon wieder die Außengastronomie zumindest geöffnet hat. In Osteuropa sowieso, in Russland ist das Leben ohne Lockdown ganz normal. In Amerika gibt es 18 Bundesstaaten, die den Lockdown beendet haben, wo das Leben inzwischen auch wieder normal ist. Man hört auch ein bisschen, was das ähnliche Bestrebungen in England angedacht sind. Und auch in Italien öffnet die Mailänder Scala wieder mit einem Programm am 11. Mai. Stardirigent Riccardo Muti wird hier ein Konzert mit den Wiener Philharmonikern geben, vor einem, wenn auch ausgedünnten, kleinen Publikum von 130 Zuschauern. Was ich auch sehr interessant daran finde, ist, dass, wenn wir speziell den Blick auch nochmal auf die Hochkultur werfen, ja sowohl in Salzburg als auch in Wien eben ja das Publikum getestet sich in die Konzerte bzw. Opernvorstellungen wird begeben müssen sollen. Aber das war ja in Berlin auch der Fall bei dem Kulturprojekt Testing, das kurz vor Ostern in Berlin begann. Ganz euphorisch. Ich erinnere mich dann auch noch an die Pressekonferenz. Die Welt schaut auf uns. Jetzt haben wir die großen Perspektiven. Aber was am Ende geschah, war, das sagte ich ja in meinem letzten Podcast schon, nach gerade mal 2 Konzerten mit den Berliner Philharmonikern und einem anderen Konzert im Konzerthaus, wurde das Kulturprojekt Testing in Berlin in die Pause geschickt und seither ist alles wieder dicht. Das heißt, es hat sich eigentlich ja gezeigt, dass selbst mit einem getesteten Publikum hier in Deutschland kein Kulturleben möglich ist. Sonst hätte man ja da wieder aufgemacht. Da könnte man natürlich auch viele Fragen stellen. Wie ist es eigentlich möglich oder was für einen Sinn macht es? Oder anders gefragt noch, warum darf ein Orchester eigentlich noch im Stream spielen? Die sind ja auch nur in Anführungszeichen getestet. Die tragen noch nicht mal eine Maske, sitzen auf Abstand, aber spielen. Sowohl die Berliner Philharmoniker in ihrer Digital Concert Hall als auch die Berliner Staatskapelle, die gerade gestern anlässlich des 85. Geburtstags von Zubin Mehta wieder einmal ein Konzert im Stream gegeben hat. Zu erleben auch bei Arte TV Konzert. In Klammer auf, herzlichen Glückwunsch zum 85. lieber Zubin Mehta, Klammer zu. Ja, also die Orchester dürfen weiter getestet spielen, aber das Publikum darf nicht getestet rein. Das ist die Situation in Deutschland, in Österreich und Italien geht es jetzt ein bisschen anders. Finde ich doch sehr spannend, interessant, wobei wir natürlich noch abwarten müssen. Wir erleben es ja in den vergangenen Tagen und Wochen, es geht ja immer Achterbahnfahrten. Erst wird irgendwie eine Aussicht auf Lockerung und Öffnung gestellt und dann wird sie ganz schnell wieder beerdigt. Also insofern muss man natürlich noch abwarten, wie das dann sich tatsächlich gestaltet, zeitnah, wenn es soweit ist. Aber dass es zunächst einmal so aussieht, dass also in anderen Ländern das Kulturleben wieder anfängt und in Deutschland so gar nicht in Reichweite ist, das finde ich doch irgendwie bemerkenswert. Wobei dann auch noch die Frage ist, was für ein Publikum sich dann beispielsweise auch in Salzburg einfinden wird, da ja die Reiserestriktionen immer noch bestehen und ohne eine Quarantäne für Rückreisende aus Österreich nach Deutschland nichts geht. Ja, ist natürlich die Frage, ob die Leute bereit sind, dann unter diesen Auflagen zu den Festspielen zu reisen. Da wäre es dann auch spannend zu sehen, ob von Festspielseite, also ob Cecilia Bartoli und oder aber auch Helga Rabelt-Stadler vielleicht versuchen auch mal mit der deutschen Politik ins Gespräch zu kommen, ob man da nicht entgegenkommender sein könnte, damit das Publikum auch eine Chance hat, von Deutschland dann mal dahin zu reisen, wenn schon in Deutschland selber nichts mehr läuft. Und damit ja abschließend dann noch zu den Perspektiven für die Bayreuther Festspiele, über die ja viel spekuliert wird. Auf Facebook las ich diese Tage, dass ganz viele große Wagner-Fans schon von einer Zitterpartie sprechen. Ja, es ist sicherlich eine Zitterpartie. Ich muss sagen, ich habe kein gutes Gefühl, denn wir erleben ja nun gerade anhand des abgeblasenen Testing-Projekts, und das war ja nun schon ein Projekt mit sehr schikanösen Eintrittshürden. Also ich kann nur nochmals sagen, ich möchte mich für ein Konzert eigentlich nicht testen lassen als Gesunde. Aber kurzum, selbst das ist ja nun abgeblasen und bis auf Weiteres ist nun ein ganz harter Lockdown in Deutschland. Und mit ihrer Entscheidung, mit ihrem Gesetz, mit ihrem neuen Infektionsschutzgesetz, mit ihrer Notbremse hat ja die Kanzlerin Merkel auch deutlich gemacht, dass sie die Macht an sich gerissen hat. Und von ihr hört man nun eigentlich gar keine Töne, dass es ihr irgendwie darum geht, demnächst wieder aufzumachen. Ich denke mal, das könnte sehr kritisch werden mit den Bayreuther Festspielen. Ja, soweit meine Einschätzungen und Eindrücke für heute. Sie sind vielleicht nicht die besten, aber ich möchte diesen Podcast doch mit einer kleinen positiven Aussicht beenden. Denn mir kommt es doch so vor, dass alles zusammen, was jetzt gerade geschieht, gerade auch über die drastischen, radikalen Maßnahmen, dass darüber doch auch der Eindruck sich erhärtet, dass es hier wirklich nicht mit rechten Dingen zugeht, beziehungsweise dass eben gerade das kulturelle Leben keineswegs wegen irgendeinem Infektionsgeschehen außer Kraft gesetzt wurde. Und das bekräftigt nicht zuletzt auch das hanebüchene Urteil, was der Bariton Christian Gerhaher und sein Projekt Aufstehen für die Kunst einkassiert hat. Sie sind ja vor Gericht gezogen, um Öffnungen und Lockerungen zu bewirken endlich wieder, und haben sich eine Abfuhr geholt. Und die Begründung, die man nachlesen kann, der Münchner Merkur hat es abgedruckt, der implizierte sogar indirekt, dass die Richter sogar quasi zugegeben haben, dass das mit Hygienekonzepten alles nichts zu tun hat. Verlieren wir nicht unseren Humor. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.